12.31 Uhr ist es inzwischen. Wenn Sie die Nachrichten vermissen, die hören Sie im Deutschlandfunk erst zur vollen Stunde um 13 Uhr. Nun ist unsere nächste Station das Muster Ländle, ganz konkret Stuttgart. Dort ist es in diesen Sekunden losgegangen. Und wir schalten uns jetzt live in die Reportage unseres Kollegen Hermann Michael Hahn ein.
In der Phase wird es doch allmählich so dunkel, dass fast schon die Straßenbeleuchtung angehen müsste. Hier Raketen schießen schon auf. Ob man damit noch die Sonne freischießen will, ich weiß es nicht, aber es ist jedenfalls mächtig was los. Die Spannung steigt. Die Menschen sind mit aufgespannten Schirmen natürlich eigentlich fürchterlich traurig darüber, dass das Ganze nicht zu dem Erlebnis wird, was sie sich versprochen haben, dass man etwas von der schwarzen Sonne über Europa, über Stuttgart sehen könnte. Aber das Volksfest ist trotzdem voll im Gange und jetzt bricht die Dunkelheit langsam herein über Stuttgart. Es sind noch ungefähr 30 Sekunden, bis das der totale Schatten Stuttgart erreicht hat. Die Straßenlaternen, eigentlich sollten sie ausbleiben, nur auf ein paar Durchgangsstraßen, man kann es hier herübersehen, ist die Beleuchtung noch an. Man hat lange überlegt in Stuttgart, ob man die Straßenbeleuchtung auslassen sollte aus Sicherheitsgründen. Und es ist auch noch mal darauf hingewiesen worden, dass man jetzt hier während dieser Dunkelphase, die in wenigen Sekunden hereinbricht, dass man sich sehr sorgfältig schützen muss, nicht unbedingt gegen die Sonnenstrahlen mehr, sondern vor Taschendieben. Denn das Ganze ist natürlich jetzt in dieser Nacht am Tage, die 2 Minuten und 17 Sekunden dauern wird, eine Geschichte, die für solche Zeitgenossen eigentlich ein fruchtbares Gebiet darstellt. Aber jetzt ist die Dunkelheit da, Feuerwerksraketen steigen auf. Es ist fast mucksmäuschenstill auf der Straße. Ich will gar nicht so laut reden, um die Beobachter nicht zu stören. Der Straßenverkehr ist zum Erliegen gekommen. Einige Versuche mit Blitzlicht die Szene festzuhalten, kriegen natürlich Ärger mit ihren Mitmenschen, die die Dunkelheit erleben wollen. Es ist also ähnlich dunkel, wenn ich das so beschreiben kann, jetzt wie in einer, naja, weit fortgeschrittenen Dämmerung. Eine Gewitterstimmung wäre vielleicht auch ganz gut, so kurz vor dem kräftigsten Hagelausbruch. Aber leider von der Sonne selber sieht man nichts. Das, was jetzt die Sonne ausmachen würde, man hört nur aus der Ferne von der Fernsehwand, wo man ein bisschen Bild offenbar hat von der Übertragung über den Wolken von einem Flugzeug. Da sieht man jetzt, wie der leuchtende Strahlenkranz die Sonne umgibt. Das, was die Sonnenfinsternis in ihrer Spitze ausmacht, dass man Sterne neben der Sonne sehen kann am Taghimmel, dass man auch noch sehen kann, wie diese Sonne von einem Strahlenkranz und möglicherweise auch züngelnden Flammen umgeben ist. All das bleibt den Menschen hier auf dem Boden leider vorenthalten. Und so müssen sie sich darauf ausrichten, vielleicht im Jahre 2001, am 21. Juni, dann in Afrika eine solche totale Sonnenfinsternis zu erleben. Hier bereitet man sich allmählich vor auf das Ende der Finsternis, das um 12.35 Uhr und 12 Sekunden stattfinden wird. Wir sollten noch so lange draufbleiben, denn dann wird es auch wieder hell hier und dann wird sicherlich auch der Jubel losbrechen. Allenfalls, dass man das Ganze sich heute Abend dann nochmal auf dem Fernsehschirm angucken muss. Die Enttäuschung bleibt, aber man ist dabei gewesen und Sie waren auch mit dabei hier auf dieser Leitung aus Stuttgart. Absolute Stille, wenn man von den Raketen absieht. Die Menschen sind ergriffen. Angst braucht man ja nicht zu haben. Aber es ist ganz klar, dass die Menschen früher bei einem solchen Erlebnis Angst hatten. Jetzt wird es von Westen her kommend wieder hell und der Mondschatten zieht nach Osten ab. Und so viel war es aus Stuttgart. Ich gebe zurück in die Sender.
Die Stuttgarter setzen also auch in der totalen Dunkelheit auf das Licht, nämlich auf das Blitzlicht. Eindrücke von dem Stuttgarter Schlossplatz von Hermann Michael Hahn. We'll be right back. 12:37 Uhr inzwischen, also totale Sonnenfinsternis auch im Deutschlandfunk. Inzwischen gibt es aber wieder Licht, auch in Köln, davon gibt es jetzt sogar recht viel. Und Licht bedeutet immer auch wieder Zeit für die Politik, also zu unserem nächsten Thema oder noch genauer zur Wirtschaft. Fusionen sind die Zeichen der Zeit in diesen Zeiten der Globalisierung. Höhere Marktanteile versprechen höhere Gewinne für die Unternehmen. Und wenn dies aus eigener Kraft nicht erreicht wird, geht man mit veritablen Konkurrenten zusammen. So jetzt auch in der Aluminiumbranche. Gleich drei Konzerne laufen künftig über ein Management. Carsten Evers.
Der Deal schien so gut wie perfekt zu sein, aber dann platzte die Fusion zwischen der Schweizer Oil Group mit dem deutschen Mischkonzern FIAC doch noch. Die Schweizer waren mit ihrem Anteil am Aktienumtausch nicht zufrieden. Nur gut knapp 5 Monate später will die Oil Group nun wieder fusionieren. Diesmal gleich mit 2 Partnern aus derselben Branche, mit Pechiney in Frankreich und Alcan in Kanada. Der Verwaltungsratspräsident von Oil Group, Martin Ebner, bestätigte heute, was gestern gerüchteweise durchgesickert war.
Pechiney und Oil Group werden in einem seltenen Dreifach-Merger zusammengeführt werden. Damit wird das weltweit größte Aluminium- und Verpackungsunternehmen geschaffen, das vorübergehend APA genannt wird.
Es ist klar, dass auch dieser Firmenzusammenschluss in erster Linie durch den Druck des Marktes zustande gekommen ist. Daran ließ auch Martin Ebner keinen Zweifel. Bestehen könne nur, wer groß genug ist, global zu agieren und zu tiefen Kosten produzieren kann, sagte Ebner. Und tatsächlich dürfte der neue Riesenkonzern dazu in der Lage sein. Insgesamt soll er einen jährlichen Umsatz von insgesamt mehr als 21 Milliarden Dollar erwirtschaften. Geplant ist, dass das neue Unternehmen 2,6 Millionen Tonnen Aluminium pro Jahr verarbeitet. Das sind rund 10% des Weltmarktangebotes. Die neue APA wird damit auch größer sein als die bisherige Nummer 1, die US-amerikanische Alcoa Group.
Das neue Unternehmen wird aber nicht nur die Spitzenstellung im Aluminiumgeschäft einnehmen, sondern es wird gleichzeitig auch das weltweit führende Unternehmen in flexibler und Spezialverpackung sein, mit global führenden Marktpositionen in den Bereichen Arzneimittel, Körperpflege, Nahrungsmittel und Kosmetikverpackung.
Besonders schmerzlich für die Schweizer, ihr Traditionsunternehmen Aluswiss Lonza, kurz Alu Group, wird vollständig im neuen Konzern aufgehen. Die Aluswiss war der erste Aluminiumschmelzer in Europa. Schon bei den Fusionsplänen mit FIAC war kritisiert worden, dass die Schweiz die Kontrolle über einen weiteren Großkonzern verlieren würde. Aal Group hält dagegen, dass man Geschäftsaktivitäten heute nicht mehr vor dem Hintergrund nationaler Grenzen betrachten könne. Tatsächlich wird der neue Konzern ein kanadisches Unternehmen werden. Hauptfirmensitz wird in Montreal sein. In Europa werden lediglich regionale Zentren eingerichtet. Die kanadische Alcan wird mit 44% den größten Anteil halten, Pechiney aus Frankreich 29%. Die schweizerische Aal Group ist mit 27% der kleinste der 3 Partner. Für den Zusammenschluss soll der Chemiebereich der Aal Group Lonza herausgelöst werden. Er soll als selbstständiges Unternehmen an die Börse gehen. Der Firmenzusammenschluss zu dem neuen Aluminium-Großkonzern wird auch auf Kosten von Arbeitsplätzen gehen. APA will später jährlich rund 600 Millionen Dollar einsparen.
Die Kosteneinsparungen kommen zu 80% aus dem Aluminiumbereich und zu 20% aus dem Verpackungsgeschäft. Wir erwarten damit verbunden eine Verringerung des Personalbestandes von unter 5%.
Wenn Martin Ebner Wort hält, würden damit weltweit nur rund 4.000 Arbeitsplätze abgebaut werden. Die neue APA will rund 90.000 Mitarbeiter in 59 Ländern beschäftigen. Die Fusion muss noch von den zuständigen Wettbewerbsbehörden genehmigt werden. Branchenkenner erwarten, dass es dabei Auflagen geben wird. Immerhin hatten die 3 Firmen schon Anfang des Monats ihre Fusion zum weltgrößten Aluminiumkonzern mit der EU-Kommission in Brüssel abgesprochen.
Ein Beitrag von Carsten Evers. Wie stark sind die gemäßigten Kräfte im Iran um Staatspräsident Khatami? Eine Antwort, die fast wöchentlich unterschiedlich ausfällt, jedenfalls in den westlichen Medien. Die Frage steht auch im Zusammenhang mit dem Schicksal des deutschen Geschäftsmannes Helmut Hofer. Er war letztes Jahr wegen einer Beziehung zu einer Muslimin in Teheran zum Tode verurteilt worden. Anfang des Jahres wurde das Verdikt aufgehoben. Nun wird Hofer wieder der Prozess gemacht. Michael Matting.
Nach 2,5 Stunden wurde der Prozess gegen den 57-jährigen deutschen Helmut Hofer vertagt. Ein neuer Termin steht noch nicht fest. Die heutige Verhandlung fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, wegen ihres heiklen Charakters, so die Begründung des Gerichts. Neben den beiden Anwälten Hofers war ein Vertreter der deutschen Botschaft zugelassen, der jedoch nicht mit Hofer sprechen konnte. Hofer war am Morgen offensichtlich erschöpft in Gefängniskleidung in den Gerichtssaal geführt worden. Gegenüber der Presse äußerte er sich nicht. Seit 10 Tagen sitzt Hofer wieder im Teheraner Evin-Gefängnis, verhaftet, weil er, so wörtlich, Kontakte zu verdächtigen ausländischen Elementen gehabt habe und Fluchtgefahr bestehe. Beobachter schließen einen Zusammenhang zwischen dieser erneuten Verhaftung Hofers und der Festnahme eines mutmaßlichen iranischen Agenten in Berlin nicht aus. Erst im April war Hofer gegen Kaution auf freien Fuß gekommen. Anschließend hatte er 3,5 Monate im Gebäude des Deutschen Archäologischen Instituts in Teheran auf die Fortsetzung seines Prozesses gewartet. Ende Juni war mit Hofers Freispruch gerechnet worden. Der Prozess wurde jedoch überraschend auf heute vertagt. Die vom Gericht bestellten Dolmetscher waren nicht zur Verhandlung erschienen. Ein von der deutschen Botschaft angebotener Ersatzmann wurde nicht zugelassen. Hofer äußerte sich damals enttäuscht, sagte, er wolle seine beiden Söhne wiedersehen, von denen er seit seiner Festnahme vor knapp 2 Jahren getrennt ist. Vor 4 Wochen hatte Hofers Anwalt einen Antrag auf Vorverlegung des für heute angesetzten Verhandlungstermins gestellt. Hofer sei depressiv, hege Selbstmordgedanken. Der Antrag wurde abgelehnt. Der 57-jährige Kaufmann Helmut Hofer, der mit Autoteilen und Pistazien handelte, soll im Sommer 97 in der Stadt Mashhad eine 30 Jahre jüngere Studentin kennengelernt haben. Als er am 21. September 1997 wieder nach Teheran flog, wurde er von der Studentin am Flughafen erwartet, bekam sie jedoch gar nicht zu Gesicht. Hofer wurde an der Passkontrolle festgenommen. Die Studentin erklärte der Polizei, sie warte auf ihren Bräutigam. Daraufhin wurde auch sie verhaftet. Sie soll dann später ausgesagt haben, Hofer habe mit ihr Geschlechtsverkehr gehabt. Daraufhin wurde Hofer im Januar 1998 zum Tode verurteilt, denn laut iranischer Rechtsprechung dürfen nur Verheiratete Geschlechtsverkehr miteinander haben. Alle anderen intimen Beziehungen gelten als Unzucht. Auf Unzucht zwischen einer muslimischen Frau und einem Mann, der nicht Moslem ist, steht die Todesstrafe für den Mann. Hofers Erklärung, er sei mit der Studentin nie intim gewesen, wurde bislang vor Gericht nicht berücksichtigt. Ende Februar dieses Jahres kam dann die Wende im Fall Hofer. Der oberste Richter des Iran erklärte überraschend, den sexuellen Akt habe nur die Studentin gestanden. Das allein könne aber nicht als Schuldbeweis gegen Hofer gelten. Nach iranischem Recht kann Unzucht bei fehlendem Geständnis des Mannes nur bestraft werden, wenn sie von 4 männlichen Zeugen oder 3 Männern und 2 Frauen bestätigt wird. Im Fall Hofer gab es aber keine Zeugen. Möglicherweise deshalb hob der oberste Gerichtshof in Teheran Ende Februar das Todesurteil gegen Hofer auf und ordnete eine erneute Verhandlung gegen den 57-Jährigen an. Hofer ist inzwischen völlig mittellos, erhält aus Deutschland lediglich monatlich 400 Mark Sozialhilfe. Wer seine Anwaltskosten übernimmt, ist unklar. Es heißt, Hofer wolle mit dem Verkauf von Privatfotos an die Presse seine finanzielle Lage verbessern. Die Studentin, mit der Hofer eine Affäre unterstellt wurde, war zunächst zu Peitschenhieben verurteilt worden, kam jedoch nach einigen Monaten Haft gegen Kaution auf freien Fuß.
Uhr 12:47 inzwischen und die Sonnenfinsternis lässt uns nicht los. Wir schwingen uns in die Vogelperspektive. Gabor Philipp ist zu Gast hoch über den Wolken und schildert jetzt, was er gesehen hat. Auch mit Schutzbrille, Herr Philipp?
Tja, wir fliegen nicht mit Spezialbrille. Die Sonnenbrille reicht aus. Die Corona ist schon da. Das heißt, der Mond hat die Sonne abgedeckt. Man kann mit bloßem Auge hineinschauen. Die Sonne ist über dem Cockpit. Ich muss also den Hals verrenken, um etwas davon zu sehen. Aber für die Piloten ist das eine Art Nachtflug inzwischen geworden. Wir sind jetzt ungefähr auf 6500 Meter Höhe gestiegen, ziehen 1000 Meter werden es noch sein. Unter uns ein dickes und geschlossenes Wolkenfeld. Wenn ich links aus dem Cockpit schaue, dann ist dort die Dunkelheit angebrochen, während es rechts noch hell ist. Dort türmen sich die Wolkenberge auf. Und über uns, wie gesagt, die Sonne schon verdeckt vom Mond und mit der Corona. Wir fliegen hier mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 800 bis 900 km/h und der Schatten, der Mondschatten, der fliegt mit einer dreifachen Schallgeschwindigkeit, also hängt uns locker ab. Aber der Blick auf die Totalität für die ungefähr 120 Passagiere hier an Bord, er wird sich um einige Sekunden verlängern, während wir Richtung Straßburg bzw. Stuttgart fliegen, wo dann der Wendepunkt sein wird auf diesem Eclipse-Flug. Der Mond, 384.000 Kilometer von uns entfernt, hat sich also vor die Sonne geschoben. Man sieht es von hier recht gut. Die rund 150 Millionen Kilometer entfernte Sonne ist also abgedeckt vom Mond. Und die Corona, sie ist wunderbar. Da ist ein Kranz, ein Sonnenkranz um den Rand des Mondes rum, die Scheibe des Mondes verdeckt, fast die ganze Sonne, aber dann der Kranz drumherum. Die Flammen zucken aus heißem Gas, die Millionen von Kilometern oder Hunderttausende von Kilometern emporschießen und mehrere tausend Grad haben mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Und jetzt muss ich nochmal den Hals verrenken. Was jetzt zu sehen ist, die Sonne ist jetzt wieder heller. Der Captain sagt mir, ich soll lieber die Schutzbrille anziehen. Jetzt kann man nicht mehr mit bloßem Auge hineinschauen. Ja, jetzt sieht man oben nur noch einen Sichel von der Sonne. Das heißt, der Mond schiebt sich nach links weg von unserer Position aus und gibt allmählich die Sonne wieder frei, durch die Schutzbrille gut zu sehen. Jetzt ohne die Brille hineinzuschauen. Das wäre gefährlich. Es strahlt noch oben am Himmel, während unten es allmählich, wie mir scheint, es dunkler wird. Und damit zurück zu den Funkhäusern.